Guten Morgen.
Genau, ich bin Matthias. Ganz kurze Vorstellung, genau wie schon hieß, Embedded mache ich sowohl im Hobby als auch im Beruf, jetzt schon seit an die 10 Jahren. Bin auch schon sehr lange in Karlsruhe, kenne auch schon die GPN sehr lange, habe am KIT studiert und mache eigentlich alles, was irgendwie mit Embedded Linux, Embedded Mikrocontrollern, Embedded allem zu tun hat.
Ja, hi, ich bin der Stefan und das ist bei mir relativ ähnlich. Ich bin seit 2011 in Karlsruhe, habe hier studiert, wohne und arbeite hier inzwischen, unter anderem mit diesen Menschen zusammen. Und wir haben uns heute hier versammelt, um euch ein bisschen was über den Toneberry Pico zu erzählen. Wie halt eingangs schon erwähnt wurde, es geht hier um etwas, was so ein bisschen in die Richtung Tonybox geht. Die hat der eine oder andere von euch schon mal gesehen. Und was war eigentlich so unsere Motivation hinter der ganzen Geschichte? Es passiert ja doch ab und an mal, dass sich in so einem familiären Umfeld, dass da so ein neuer Mensch auftaucht. Und je nach dem, wie die so drauf sind, wollen die recht bald nach ihrem Auftreten dann halt auch bespaßt werden. Gängige Lösungsansätze für sowas sind ignorieren, das geht nicht lange gut. Klassisches Spielzeug, so Bauklötzchen und so, sensomotorisch ganz hervorragend. Aber was macht man denn so heutzutage? Wir leben ja irgendwie nicht mehr in der Steinzeit. Ja, man drückt zum Kind vielleicht ein Smartphone in die Hand oder setzt es vor ein TV. Auch keine so tolle Idee. Das haben wir alle vielleicht auch schon mal im Supermarkt gesehen. Was macht man sonst noch gerne mit so kleinen Knirpsen? Gute-Nacht-Geschichten vorlesen. Hervorragend. Muss man aber selber machen. Und an der Stelle springen Hörspiele ein. Und etwas, was sich da natürlich sehr, sehr anbietet, sind so Dinge wie kleine Kinder mal mit Tiergeräuschen bekannt machen oder ihnen Kinderlieder vorspielen, irgendwelche Märchen etc. Und das Tolle an Hörspielen ganz im Allgemeinen, die Älteren unter euch, die kennen es vielleicht noch irgendwie von der Audiokassette oder von der CD, es gibt einfach keine visuelle Reizflutung. Ne? Das Kind muss sich auf das konzentrieren, was es da so auf dem Audiokanal zugespielt bekommt. Und das ist vom Konzept her ganz hervorragend. Jetzt hat sich da jemand eine technische Lösung für überlegt, wie man das auch für ein Kind so ein bisschen ins 20. Jahrhundert holen kann, nämlich dieses Konzept der Tonybox. Das ist ein Würfel mit einem Plüsch, mit ein bisschen Plüsch außenrum, der blinkt ein wenig und hat 2 Ohren, an denen man ziehen kann. Und auf diese Tonybox kann man so Figuren draufstellen und wenn man das tut, dann wird von der Tonybox, da ist ein Lautsprecher und ein Akku, ein bisschen Elektronik drin, wird dann eben ein Hörspiel abgespielt. Wenn ich eine Peter Pan-Figur, die ich für gar nicht mal so wenig Geld kaufen muss, wenn ich die da draufstelle, dann wird eben ein Peter Pan-Hörspiel abgespielt. Das Blöde dabei ist, dieses Gerät braucht, damit es funktioniert, eine Internetverbindung. Die ist zwar nur zur Inbetriebnahme notwendig, aber es ist halt dann immer noch so ein bisschen Cloud-Zwang. Man muss sich einen Account bei diesem Tonys-Anbieter klicken. Die Tonqualität von dem, was man da geliefert bekommt, ist nicht beeinflussbar und da ist manchmal echt fragwürdiges Audiomaterial, also qualitätsmäßig, mit dabei. Und begrenzt modifizierbar ist das Ganze leider auch. Es gibt mittlerweile so Dinge, die sich Kreativ-Tonys nennen. Da kann man dann noch eigene Inhalte hinterlegen, aber die sind zeitlich begrenzt. Und das ganze Ökosystem ist halt sehr geschlossen. Und das fanden wir doof. Wir haben uns mal angeguckt, was gibt es denn so für Alternativen? Ich habe euch hier mal eine Liste mitgebracht von den Dingen, die ihr, wenn ihr euch mit dem Thema schon mal befasst habt, vielleicht schon mal gesehen habt. Da gibt es zum Beispiel diese Tigerbox Touch und den Hörbert. Der Hörbert, der fällt insbesondere dadurch auf, dass es halt so ein schönes Holzkästchen ist. Blöd ist, dass die halt auch ein bisschen teuer sind und beim Hörbert zum Beispiel ist die Anzahl der Playlisten künstlich begrenzt, hat auch sehr, sehr viele Buttons, was für so ein Kind nicht leicht zu bedienen ist. Es gibt den Tonuino, der kam unserer Vorstellung von so einer Box schon relativ nahe, das ist ein Arduino-basiertes Projekt, was wir jetzt hier als Nachteil aufgeführt haben, weil wir Software-Ingenieure sind und wer sich schon mal mit Arduino beschäftigt hat, es geht besser. Hat zumindest in der Basisversion kein Wi-Fi und die Usability ist, da werden wir nachher noch drauf eingehen, auch ein bisschen ja, questionable. Es gibt noch den Ansatz der Phonibox, die bauen in ihr Gerät einen Raspberry Pi rein, also so einen richtigen. Das ist dann vom Stromverbrauch ein bisschen problematisch, also Akkulaufzeit ist ja auch etwas, was man bei so einem Gerät ein bisschen im Hinterkopf behalten sollte. Also so richtig überzeugt hat uns hier jetzt eigentlich nichts. Und dann überlegt man sich ja, okay, was haben wir denn eigentlich so in unserer Hardwarekiste als Bastler rumliegen? Und da ist uns aufgefallen, dass dieser Raspberry Pi Pico V ein sehr, sehr schönes Gerät ist. Das kostet sehr wenig Geld und hat eigentlich, wenn man sich es mal so von den Specs anschaut, genug Leistung, um so ein bisschen Audio wiederzugeben, um ein kleines Webinterface anzubieten, um Wi-Fi-Konnektivität anzubieten. Das Modul, so wie ihr es hier seht, ist tagesaktueller Preis bei Berrybase 6,70 Euro. Und das ist ein Doppelkernprozessor drauf. Ja, ist doch cool. Beim Flash und beim Speicher ist man ein bisschen eingeschränkt, aber wir haben genügend I.O., um Peripherie anzubinden. Ja, und wir haben uns dann mal hingesetzt und überlegt, was für Ziele wir mit unserem Projekt eigentlich erreichen wollen.
Genau, das die Inspiration für so einige der Ziele war so ein bisschen das Tonuino-Projekt. Das war auch sehr schön, weil da nämlich einfach ein Fokus drauf war, es war einfach selbst zu bauen. Man konnte es aus einfachen Hardware-Modulen, die man einfach so kaufen kann, einfach zusammenbauen. Und man muss jetzt auch kein Lötkünstler sein, sondern es reicht, wenn man einfach so Lochraster, also 2,54 mm Abstandslötarbeiten machen kann, was ja dann doch viele so einfachere Lötbausätze machen. Und das haben wir gesagt, okay, das wollen wir auch. Wir wollen auch, dass es einfach aufzubauen ist und wir wollen auch, dass man jetzt nicht irgendwelche Spezialhardware bestellen muss, sondern dass man sich an den Modulen, die so bei den gängigen Shops wie Adafruit, SparkFun oder Anbietern, dass man damit zurechtkommt. Wir wollten jetzt auch bei der Auswahl der softwaretechnischen Mittel, wollten wir jetzt auch nicht zu sehr eskalieren, weil auch da war es schön, oder ist es, das ist ein Vorteil von dem Arduino-Zeugs, das ist relativ ja, einfach da reinzukommen. Da können viele Leute dann ihre eigenen Ideen softwaremäßig noch umsetzen. Deswegen haben wir auch hier gesagt, wir wollen das einfach zu programmieren halten, wir wollen nicht irgendwie die coolen Lösungen benutzen, die man so vielleicht, wenn man einfach nur rein aus technischer Sicht ankommt, nimmt. Deswegen haben wir jetzt hier keinen Embedded Rust ausgepackt und auch kein Zephyr, sondern wir haben uns entschieden für MicroPython, weil Python als Programmiersprache auch wieder sehr einsteigerfreundlich, sehr weit verbreitet. Und mit MicroPython gibt es da auch eine sehr schöne Lösung, die so auf Mikrocontroller-Plattformen funktioniert. Ja, kommt schon mal ein kleiner Spoiler für Softwarekapitel. Hat so halb geklappt. Am Ende mussten wir dann doch der Performance wegen, zumindest in Teilen, auf sagen wir mal, etwas weniger einsteigerfreundliche Programmiertechniken zurückgreifen. Aber dazu später mehr. Außerdem soll das Ganze natürlich Open Source sein, sowohl in Software, der Part ist offensichtlich, aber auch in Hardware, also soweit es geht, nur Module benutzen, die Open Hardware sind, wo man sich die Schematics oder auch die Design-Files einfach runterladen kann. Die Box soll ohne Internet funktionieren am Ende. Wir wollen sie auch nicht mit irgendeiner App verdongeln. Und der Preisrahmen, um sich so einen Bausatz dann selber zusammenzustellen aus den Modulen, sollte in einem ähnlichen Rahmen zum Twinuino liegen. Ich glaube, wir sind aktuell bei so 30 Euro oder sowas.
Ah, so um den Dreh.
Zuzüglich Lautsprecher, weil das ist natürlich dann sehr individuell. Genau, der Name Twinuino taucht immer wieder auf, weil das ist einfach so, das ist die, ja, die Inspiration, das Vorbild gewesen und auch so ein bisschen das, was das Projekt ausgelöst hat, dass jemand in der Verwandtschaft angefangen hat, so einen Tonuino zu bauen und dann ich vorbeikam und mir das angeschaut habe und gesagt habe, ja, ist schön, aber warum eigentlich das DF-Player-Modul zum Beispiel. Die haben das Tonino benutzt, ein MP3-Player-Modul, wo die SD-Karte im MP3-Player-Modul steckt und der Arduino steuert das quasi nur fern, also sagt ihm das, wievielte Lied es abspielen soll, aber man hat gar keinen direkten Zugriff auf das Speichermedium vom Controller aus. Damit sind dann schon mal viele Use Cases, wie dass man das Ganze per Wi-Fi irgendwie noch Musik nachladen kann oder umkonfigurieren kann, sind da schon sehr begrenzt. Man musste bei dem auch irgendwie die Dateien alle umbenennen, bevor man sie auf die SD-Karte speichert. Die müssen alle 001.mp3, 002.mp3 und so weiter und so fort heißen. Das ist auch ein bisschen sperrig. Das wollten wir auch irgendwie komfortabler machen. Genau. Wir haben uns auch überlegt, naja, die NFC-Tags, die haben immer die Daten zu den Playlisten auf den NFC-Tags gespeichert. Wir haben es jetzt umgedreht und haben gesagt, okay, wir speichern die Dinge im Gerät und die NFC-Tags werden nur noch gelesen. Wir wollen nicht die Tags, die man auflegt, um die Figuren zu erkennen, die wollen wir nicht schreiben müssen. Das macht auch viele Dinge einfacher und erhöht auch quasi die Kompatibilität, wie genau man bei der Auswahl der NFC-Figuren achten muss. Bedient werden soll das Ganze am Ende natürlich von dem Kind. Das Kind hat irgendwie eine Figur, Karte, wo sind die Karten hin? Genau, also irgendwie entweder eine NFC-Karte, da kann man dann auch irgendwie hübsche Bilder draufdrucken mit Stickern oder direkt draufdrucken mit Tierfiguren oder sonst irgendwas oder einem Bild vom Hörspiel. Es gibt auch irgendwie so kleine NFC-Tags, die kann man dann einfach unter eine 3D-gedruckte Figur zum Beispiel kleben, dass man tatsächlich das Ding mit den Figuren von der Tonybox hat, oder es gibt auch Klebeetiketten, die kann man dann genauso unter irgendwelche Spielzeugfiguren kleben, um die dann NFC-fähig zu machen.
Ich lege das mir so ein bisschen unter die Kamera.
Ja. Genau. Die Box hat ein paar Buttons, aber die Anzahl der Buttons ist konfigurierbar. Gebraucht wird nur der Ein-Aus-Button, logischerweise. Man muss irgendwo draufdrücken, um das Ding anzuschalten. Und ansonsten die anderen Buttons kann man haben für Funktionen wie vor, zurück, lauter, leiser. Man kann aber auch das Interface minimieren, dass es wirklich nur die Figur braucht zum Auflegen und halt den An-Aus-Button. Also von daher ist es dann kindgerecht, beziehungsweise kann dann auch, je nachdem wie alt das Kind ist, kann man dann natürlich mehr Funktionalität freischalten nach und nach. Auf die Folien bitte. Genau, für die Eltern oder für die Rolle Älter ist irgendwie, naja, man will einfach sagen können, was das Kind jetzt für Hörspiele oder Sachen zur Auswahl hat. Das kann man per Wi-Fi und einer Web-UI, kann man die Musik einstellen, die da drauf ist. Man kann auch direkt Musik hochladen und auch löschen per Wi-Fi. Man kann aber auch die SD-Karte rausnehmen und sie mit dem Computer drauf kopieren. Man kann die Playlisten erstellen, ändern, löschen und neue Playlisten bzw. neue Figuren oder NFC-Tags anlegen. Und updatebar ist das Ganze natürlich auch, weil Software ist ja ein kontinuierlicher Prozess. Genau, dann ja, mit diesen Anforderungen und quasi User-Stories im Kopf haben wir uns dann mal auf die Suche nach Hardware gemacht und geguckt, okay, wie können wir diese Vision jetzt unter diesen Rahmenbedingungen realisieren. Nochmal kurz zur Erinnerung, die Rahmenbedingungen waren Module, also kein eigenes SMD-Löten nötig, es muss günstig sein und es sollte irgendwie in mal europäischen Shops einfach verfügbar sein und die Leute müssen nicht in irgendwelchen seltsamen Shops oder auf AliExpress rumsuchen müssen. Das hatten wir schon gesagt. Die erste Entscheidung war, dass wir den Pico W als zentrale Komponente nehmen und dann haben wir halt geguckt, okay, was brauchen wir da jetzt noch quasi drumrum als Peripherie, um die Funktionalitäten zu realisieren, die wir uns vorgestellt haben. Das erste, was wir uns angeguckt haben, war das mit den NFC-Karten. Da gibt es das sogenannte RC522-Modul. Das gibt es in zig Varianten überall. Das ist billig. Das kriegt man in verschiedensten Shops von verschiedenen Herstellern. Die haben auch alle eine sehr ähnliche Pin-Belegung beim Anschluss, also sind auch alle quasi austauschbar. Und sie werden auch unter anderem vom Tuneino-Projekt und auch grundsätzlich sehr häufig genutzt. Also haben wir uns gesagt, okay, das benutzen alle Maker, das ist einfach verfügbar, das wird schon passen. Gut. Dann nächstes Ding, wir wollten eine SD-Karte natürlich benutzen zum Speichern der Musik. Wir wollten, wie schon gesagt, die auch direkt von unserem Controller aus ansprechen, also keine MP3-Player-Module, sondern direkt. Wir brauchen also nur einen rein mechanischen Adapter, um von einem Micro-SD-Slot, die halt immer irgendwie so, ja, die kann man eigentlich kaum selber löten, das muss man irgendwie mit Spezialwerkzeug machen, um da auf irgendwas zu kommen, was einfach benutzbar ist. Das ist dann ein sogenanntes Breakout-Board. Da gibt es auch zig zur Auswahl, leider alle mit leicht unterschiedlichen Bauformen. Wir haben uns dann für eins entschieden, was es irgendwie in den ganzen gängigen Shops gab und was gut verfügbar ist, gut verfügbar war. Das ist dann direkt das erste Problem. Kaum hat man irgendwie das Platinendesign gemacht und eine Handvoll Platinen geordert, gibt es dieses Board nicht mehr und alle anderen haben irgendwie ein anderes Pinout. Tja, doof, was macht man dann? Ja, wir haben ja gesagt, wir wollten Open Hardware. Auch dieses Modul war Open Hardware. Also wir haben einfach mal bei JLCPCP eine Handvoll davon nachdrucken lassen. Wer sich also dafür interessiert und auch so ein Ding bauen will, wir haben einen Stapel von den Modulen. Ja. Aber so passiert es halt, das ist bei Hardwarebeschaffung immer so, aber auch in dem Fall bei den Modulen, man muss immer damit rechnen, dass plötzlich die Verfügbarkeit von irgendwelchen Dingen sich ändert, dass Sachen abgekündigt werden, dass sie nicht mehr lieferbar sind. Das ist halt leider, wie es ist. Genau, nächstes Thema war dann Audio. Wir wollen natürlich einen Lautsprecher, nicht nur Kopfhörer, sondern auch einen Lautsprecher ansteuern, also braucht man ein bisschen Leistung und die Qualität soll, naja, es ist jetzt natürlich nicht Audiophile-Grade, aber es soll natürlich gut genug sein, dass es einfach verständlich ist, bei gesprochener Sprache, bei Hörbüchern oder sowas, beziehungsweise gut klingt bei Musik. Es gibt zwar irgendwelche Tricks mit PWM und dann dem Raspberry Pi Pico direkt Ton rauszukriegen, aber das ist qualitativ alles ein bisschen fragwürdig. Deswegen haben wir gesagt, naja, wir brauchen halt einen richtigen Verstärker und Digital-Analog-Wandler. Da gibt es zum Glück ein sehr schönes Ding, was es auch wieder in Modulform gibt, nämlich den Max 98357. Den kann man direkt digital an den Mikrocontroller anschließen und den unkomprimierten Audiodatenstrom dahin schieben. Der macht dann sowohl die Digital-Analog-Wandlung als auch die Verstärkung. 3 Watt klingt erstmal wenig, ist aber erstaunlich viel. Also da kommt schon ganz schön viel Lärm raus mit dem richtigen Lautsprecher. Benötigt kaum externe Beschaltung. Dieses kleine Modul mit den 4 weiteren Komponenten da drauf ist alles, was man braucht. Also ist auch sehr günstig. Gibt es auch wieder sehr viele verschiedene Breakout-Boards für von verschiedenen Herstellern, Wagwan, Adafruit und sowas, die hier netterweise auch die gleiche Pin-Belegung haben, also die sind austauschbar, wenn da eins nicht mehr verfügbar ist, dann nimmt man einfach ein anderes. Ja, super.
Ja, ein Akku soll das ganze Gerät natürlich auch haben und da wird es jetzt natürlich ein bisschen schwieriger. Wenn man sich mal so überlegt, was hat man so typischerweise an Akkus mit sich rumtragen, das ist entweder so ein Smartphone, das macht das eigentlich genauso, wie man es haben will. Da ist ein Akku drin, der betreibt das Gerät. Wenn ich dann den USB-Stecker anstecke, dann wird das Gerät per USB versorgt und gleichzeitig der Akku geladen. So ein Modul fertig zu finden, war gar nicht so einfach. Vor allem, weil es eben diesen Switch-Over können muss, Begriff dafür, den man da auch gerne für verwendet, ist PowerPath. Und insbesondere war nicht nur dieses Feature wichtig, sondern dass wir eben für dieses I2S-Verstärkermodul, das der Matthias gerade vorgestellt hat, dass wir da auch stabile 5 Volt Versorgungsspannung für bekommen. Also wenn der Knirps die Box mal aufdreht, dass dann nicht die Versorgungsspannung einbricht. Das soll also irgendwie auch das können. Und es soll auch ein Soft-Power-On-Off-Feature haben bei niedrigem Entladestrom. Was heißt das? Naja, die Box soll einen Knopf haben, mit dem ich sie an- und ausschalten kann. Dieser Knopf muss natürlich auf irgendeine Art und Weise ausgewertet werden und damit die Box weiß, wann sie an- oder ausgehen soll. Und das soll eben bei einem möglichst niedrigen Entladestrom passieren, damit die Box im ausgeschalteten Zustand ihren Akkustand auch möglichst lange hält. Dieses Soft-Power-On-Power-Off-Feature, das haben wir nicht in einem fertigen Modul gefunden. Das haben wir dann händisch mit ein paar kleinen Komponenten selbst zusammengebaut. Das zeigen wir euch dann nachher noch, wenn wir das PCB hier auflegen. Wir haben mal geguckt, was andere Projekte so machen, und das ist ein weiterer Kritikpunkt. Wir haben jetzt das Tonuino wieder als Beispiel herangezogen. Was hier gemacht wird, ist, dass mehrere Module, die unterschiedliche Funktionen haben, parallel beschaltet werden. Die werden also von 5 Volt gespeist und dann hängen da mehrere Module dran mit unterschiedlichen Funktionen. Ein einzelnes Modul ist zum Beispiel dafür verantwortlich, den Akku zu laden. Ein extra Modul als Electronic Switch schaltet zwischen Akku und der unregulierten Power Rail hin und her. Und es gibt noch einen Boost-Konverter von dieser unregulierten Rail nach 5 Volt, um damit dann halt einen Verstärker zu betreiben. Und das ist alles irgendwie relativ umständlich. Also die BOM-Kosten sind relativ hoch. Wir brauchen plötzlich 3 Module für all diese Funktionalität. Und ineffizient ist es auch, dieses Power-Path-to-Load-Feature, das ich eben schon mal angesprochen habe, ist ebenso nicht nativ implementiert. Das ist einfach ein bisschen ungünstig an der Stelle. Und was wir dann gefunden haben, ist folgendes Modul. Es gibt von Adafruit das BQ25185. Das ist ein Modul, das gibt es in unterschiedlichen für unterschiedliche Spannungen, also Versorgungsspannungen. Und dieses Modul kann all diese Dinge, die wir vorhin genannt haben, also dieses PowerPath-Feature, dynamisches Switchen von USB oder AUX-Input und Akku an der Stelle. Und es gibt auch einen Enable-Pin zum Ein- und Ausschalten, an den wir dann wie zum Beispiel unser Soft-Power-On-Off-Feature dran schnüddeln können. Dieses Modul ist ja so der heilige Gral unter den Modulen für unsere Zwecke. Gab es bei Berrybase im Angebot, haben wir gesehen, okay, 10 Stück gibt's, cool, haben wir mal geordert. Das waren dann aber auch die einzigen 10 erstmal. Es ist leider wieder ein Beispiel dafür, dass Hardware nicht immer so toll lieferbar ist. Nachbauen war aus technischen Gründen an dieser Stelle leider auch nicht so ohne weiteres möglich. Das ist zwar Open Hardware, aber es ist, ja, liegt in einer Darreichungsform da, die es etwas umständlich macht, das nachzubauen. Da müsste man also etwas mehr Zeit investieren. Also auf Berrybase gibt es das manchmal, und wenn wir die Module nicht gerade kaufen, dann habt ihr da die Chance, eins abzugreifen. Ja. Wir haben das ganze Zeug dann mal so ein bisschen zusammengeschnüttelt und der erste Aufbau sah dann im Wesentlichen so aus, also was ihr vorhin auf der Kamera gesehen habt mit diesem grünen 3D gedruckten Labor-Setup-Gehäuse. Das war auch schon die erste Form unseres Labor-Setups, und wir hatten zu Beginn eben mit einem Breadboard begonnen. Man kann hier ganz gut sehen, dass das SD-Kartenmodul hier verbaut ist, vorne links. Hinten links ist der Audioverstärker, und man kann es erkennen, am oberen Bildrand ist ein kleines schwarzes Kästchen. Das ist ein sehr gruselig grottiger Lautsprecher. Den haben wir dann später durch was Richtiges ersetzt. Aber so fürs Proof of Concept war das erstmal ganz gut. Und so die ersten Monate haben wir eigentlich auf einer aufgebauten Plattform entwickelt und die ersten Features zusammengebastelt.
Ja, das Problem ist natürlich bei so einem Breadboard, wer schon mal länger mit einem Breadboard gearbeitet hat, die Teile sind unzuverlässig, es wird irgendwann, wird super unübersichtlich, gerade wenn man die Hardware noch ein bisschen iteriert, wie man jetzt wo was zusammengesteckt hat, und die Teile sind auch qualitativ meistens nicht so toll, das heißt, man hat dann Wackelkontakte, was dann auch immer toll ist, wenn man eigentlich versucht, seine eigene Hardware zu debuggen und jetzt nicht weiß, okay, geht's jetzt nicht, weil das blöde Breadboard wieder einen Wackelkontakt hat, oder geht's nicht, weil ich irgendwas falsch gemacht habe. Die Lösung ist, es muss natürlich eine echte Trägerplatine her. Da gibt es inzwischen heutzutage zum Glück sehr gute Lösungen für. KeyCut, super tolle Software, super cooles Projekt, kann man halt ja seine Schaltpläne und Platinen mitdesignen, ist Open Source und ist tatsächlich ein Open Source Tool, was durchaus in dem Bereich mit der kommerziellen Konkurrenz mithalten kann. Also das ist wirklich gut. Wir haben es uns natürlich auch dadurch, dass wir nur die Module benutzen, sehr einfach gemacht, weil natürlich unser Schaltplan-Layout dadurch auch einfacher wurde, weil wir halt nur die Module verdrahten müssen. Und einen Prototypen dann auch in kleiner Stückzahl zu machen heutzutage, ist dank so Fertigern wie JLC, PCB oder PCBWay oder wie sie alle heißen, das ist auch nicht mehr so wie früher, dass das irgendwie direkt irgendwie eine Rieseninvestition ist, mal ein paar Platinenprototypen zu fertigen, sondern man kriegt wirklich für eine Handvoll Dollar, kriegt man ja seine eigenen Platinen für sein Projekt. Also kann ich generell jedem für alle Bastelprojekte nur empfehlen, da im Zweifelsfall auch früher als später und selbst wenn die erste Revision nicht perfekt ist und es eine zweite Revision braucht, es macht Spaß, es sieht gleich viel mehr wie ein echtes Ding aus, als wie nur ein Haufen Drähte und es ist wirklich erschwinglich heutzutage. Genau, wir hatten insgesamt bis jetzt 2 Iterationen. Die erste Iteration ist diese große Platine, wo alles noch auf einem Board war. Das ist so das Entwickler-Setup. Man sieht hier auch ein bisschen, hier ist auch irgendwie was dran gepatcht. Das ist nämlich natürlich, das ist keine Revision 1, wenn nicht irgendwas fehlt. In dem Fall hatte ich den Reset-Button vergessen, deswegen musste der hier noch irgendwie so frei dran verdrahtet und auf der Unterseite angelötet werden. Und die zweite Revision wurde dann aufgeteilt in 2 separate PCBs. Das ist eigentlich das Hauptprojekt, da ist der komplette Tonberry drauf. Diese Buttonplatine ist deswegen abgesetzt, weil, kommen wir später zu, das ist hier nur der Test-Setup. Wenn man das jetzt in eine schöne Holzkiste einbaut fürs Kind oder sowas, dann braucht man diese Buttons in der Form ja gar nicht, sondern hat dann andere Knöpfe, die man irgendwie in die Frontplatte verschraubt oder sowas. Deswegen das Buttonboard als optionale Erweiterung zum Entwickeln braucht man fürs fertige Produkt nicht. Genau, und jetzt dann auch mit Reset-Button. Ja, das habe ich ja gerade schon vorgeführt, den Slide. Hier nochmal einen Überblick, was jetzt eigentlich dann so insgesamt bei rausgekommen ist mit diesem ganzen Zoo an Modulen. Das zentrale Element, wie gesagt, ist der Raspberry Pi Pico Controller. Da hängt quasi alles dran. Da gehen wir jetzt gleich im Software Kapitel nochmal ein bisschen genauer drauf ein, was wir mit all diesen Modulen machen. Aber genau, grundsätzlich, der sitzt da mittendrin und steuert quasi alle Module zentral an. Ja.
Ja, kommen wir zur Software der ganzen Geschichte. Ich fürchte, wir müssen ein kleines bisschen beschleunigen. Es sind noch eine Menge Slides und nicht so viel Zeit. Deswegen ganz kurz hier zum Thema Softwarearchitektur. Wir haben ja 2 Kerne, also dieser RP2040 hat 2 Cortex-M0 Plus Kerne, den Kern 0 und den Kern 1. Und wie wir am Anfang schon erwähnt haben, ist auf dem ersten Kern ein MicroPython. Da lebt nicht nur dieses MicroPython, das braucht auch noch ein bisschen Stützstruktur in Form von ein paar Treibern, die wir dann in MicroPython integriert haben. Am Ende ist es aber so, dass die MicroPython-Seite das ist, was dann der geneigte, bastelnde Mensch zu Hause am ehesten anfassen wird. Es gibt die Player-App, die alles so ein bisschen zusammenhält. Es gibt einen Webserver, Microdot. Wir haben die Treiberunterstützung für dieses NFC-Modul, haben wir auch in MicroPython integriert. Die LED-Ansteuerung, es soll ja auch schön blinken und das tut es hier ja auch bereits ganz ordentlich. Die ist ebenfalls in MicroPython implementiert, allerdings mit einem kleinen Twist. Das ganze Konfigurationsmanagement, Sachen können ja auch eingestellt werden und auch das Playlist-Datenbank-Management ist ebenfalls in MicroPython implementiert. Was wir darunter so, also was ich eben als Stützstruktur bezeichnet habe, ist die Ansteuerung der SD-Karte, die Integration eines FAT32-Dateisystemtreibers. Die LEDs betreiben wir an der Stelle mit dem Pio des Raspberry Pi Pico, kommen wir später noch drauf. Und dann gibt es einen IPC in der Processor Communication Block an dieser Stelle, der dafür sorgt, dass wir mit der zweiten CPU sprechen können. Die zweite CPU, die beinhaltet dann einen Software-MP3-Decoder und den I2S-Treiber, den wir brauchen, um den Audioverstärker anzusprechen. Bei MicroPython haben wir uns dafür entschieden, keinen klassischen Main-Loop-Ansatz zu wählen und auch kein Threading zu wählen, weil uns das zu schwergewichtig vorkam. Wir haben im Prinzip eine Async-Implementierung für all unsere Komponenten benutzt. Die wird von MicroPython unterstützt. MicroPython ist eigentlich auch ganz gut dokumentiert. Insbesondere werden auch die Unterschiede zu klassischem CPython sehr gut beschrieben, was uns an einigen Stellen sehr geholfen hat. MicroPython ist gut um eigene Module erweiterbar. Es gibt bereits einen MicroPython-Port für den Raspberry Pi Pico W. Und wir zwei haben in der Vergangenheit mit MicroPython beim ehemaligen Arbeitgeber schon mal was gemacht. Von daher war die Integration und das Bring-up an der Stelle relativ gut machbar. Die allererste Überraschung haben wir erlebt, als wir uns an das Setup der grundsätzlichen Softwarearchitektur, die wir uns überlegt haben, herangemacht haben. Es sah nämlich so aus, als ob dieser MicroPython-Port von Anfang an beide Kerne für sich beansprucht. Und zwar auch dann, wenn man das Threading-Modul von MicroPython nicht importiert. Was haben wir uns dann überlegt? Okay, wir definieren uns in MicroPython erstmal ein eigenes Board, also das, was als RP2040 oder Raspberry Pi Pico Support in MicroPython integriert ist, haben wir genommen, wir haben das kopiert und haben ein eigenes Board mit dem Namen Thornberry gebaut, Pico, genau, und haben dann mal geguckt, okay, aus welchem Winkel muss man denn gegen diese Schlange treten, damit sie die zweite CPU loslässt. Wir haben einen Präprozessor-Defined gefunden, MicroPy Pi Thread. Augenscheinlich und auch laut Dokumentation kann man damit das Threading direkt aus MicroPython herauskompilieren oder nicht einkompilieren. Das hat nur scheinbar schon länger keiner mehr gemacht. Wir sind hier in eine Undefined Reference reingelaufen und in letzter Konsequenz zu unserem ersten Upstream-Patch in MicroPython, der dieses Feature repariert. MicroPython ist jetzt also auf Mehrkern-CPUs, spezifisch auf dem RP2040 wieder, auch nur auf dediziert einem Kern ausführbar. Yay. Was ist das Nächste, was man mit so einem Projekt macht? Naja, da klemmt eine LED an und lässt sie mal blinken. Wir haben uns bei den LEDs ja für diese WS2812 entschieden. Die kennt ihr alle, die hängen unten kilometerweise im Hackcenter und machen alles bunt. Es gibt für diesen WS2812 auch schon Support in MicroPython. Wir haben uns das angeschaut und es war leider ein kleines bisschen schauderig, weil das war Bitbanged I.O. und so überhaupt nicht Async. Und was wir an der Stelle dann gemacht haben, war, dass wir einen Pio-Treiber implementiert haben. Das ist ein sehr, sehr cooles Hardware-Feature von dem RP2040. Es ist im Prinzip so, dass man bei dem RP2040 ein paar Pins direkt an ein Pio-Modul anschnördeln kann. Und dieses Pio-Modul ist eine State-Machine mit einer eigenen kleinen Assembly-Sprache. Da passen nur neun Instruktionen unterstützt es. Und es passen 32 an der Zahl in einen so einen Pio-Block rein. Aber die sind relativ geschickt gewählt, diese Instruktionen, so dass man sehr, sehr flexibel eigene Protokolle damit implementieren kann. Und das haben wir an der Stelle auch gemacht. Dieser WS2812-Treiber, der ist Interrupt, FIFO und DMA-fähig. Und genau, das hat uns an der Stelle sehr gefreut, weil jetzt blinkt's auch schön. Das nächste Thema war der NFC-Reader, offensichtlich ja irgendwie eine der ganz zentralen Architekturkomponenten in unserem System, weil das ist so eine der wichtigsten Eingaben, um die Box überhaupt zum Spielen zu bringen. Das gab es ja als fertiges Modul, hat Matthias schon erzählt, und wir dachten ja, es wird bestimmt gut unterstützt. Leider ist es etwas komplizierter. Es gibt dieses NFC-Modul in unglaublich vielen Projekten. Sehr viele Projekte sind Arduino-basiert und aus dieser Arduino-Welt gibt es auch tatsächlich Treiber. Von denen wollten wir uns aber eigentlich eher distanzieren, denn aus dieser Arduino-Welt kommt halt nicht nur Gutes. Und deswegen haben wir uns mal umgeguckt, okay, was gibt es denn noch für andere Implementierungen? Weil ich hatte ins Datenblatt von dem Reader reingeschaut und das ist halt leider auch nicht wirklich gut. Daher etwas Recherche und wir haben ein Projekt auf GitHub gefunden von einem Entwickler irgendwo aus Fernost, der dieses Projekt also wirklich mit Herzblut zu betreiben scheint und der eine unglaublich große Litanei an Treibern geschrieben hat für alle möglichen Sensoren, Aktoren da draußen, die es so gibt. Und aus Gründen, die sich uns wirklich nicht erschließen, hat sich dieser Mensch dafür entschieden, diese Treiber alle MISRA-C konform zu schreiben. Wer das schon mal gesehen hat und wer weiß, was das ist, der weiß, dass das in ja, safety-relevanten Kontexten ganz gern verwendet wird, aus ja, Software, architektonischer und ja, implementatorischer Sicht ist das leider eher grauenhaft, weil es da Regeln gibt, wie zum Beispiel, es darf nur einen Return in jeder Funktion geben, jedes If muss ein Else haben, all diese schönen Dinge, die dann dafür sorgen, dass man irgendwie so dieses Flying Birds Pattern aus geschlossenen, geschweiften Klammern im Code sieht. Ja, sind so Dinge, die will man eigentlich in unserem Fall nicht haben. Hier ist nichts safety-relevant, die Box explodiert nicht, wenn man nicht etwas Falsches tut. Entsprechend, und zum Laufen gebracht habe ich es überraschenderweise auch nicht. Deswegen haben wir uns davon dann auch verabschiedet. Etwas weitere Recherche hat mich dann zu einem Fork eines Python-basierten Treibers dieses NFC-Moduls gebracht. Da hat sich also schon mal jemand Gedanken drum gemacht. Und das war dann eine SPI-Implementierung, der also dieses Modul per SPI ansteuert, aber eben nicht mit einer C-Grundlage, sondern halt direkt aus Python heraus. MicroPython bietet ja auch SPI-Support. Einziger Drawback an dieser Stelle war, dass das nicht Async implementiert war. Das war also alles eher blockierend, mit sehr, sehr schnellen Zyklen. Dieses Modul hat leider so die Eigenschaft, dass man es permanent pollen muss, um zu erkennen, ob eine Karte da ist oder nicht. Ich hatte zuerst große Hoffnung, ja, man kann es wahrscheinlich nicht wirklich erkennen, aber es gibt einen Pin hier, da steht IRQ. Mal gucken. Wenn man das mal hier hinhält, das sieht man das definitiv nicht. Es gibt einen Interrupt-Pin an diesem Chip und ich hatte die große Hoffnung, dass dieser Interrupt-Pin irgendwie toggelt, sobald ich da eine Karte drüber halte. Nein, dieser Interrupt-Pin, der meldet sich nur dann, wenn eine Antwort von einer Karte empfangen wurde. Und um das RF-Feld aufrecht zu erhalten, das von dieser Karte emittiert wird, das von diesem Laser emittiert wird, muss ich also permanent per SPI den Reader pollen. Das ist also alles irgendwie sehr, sehr ungünstig für so Async-Operationen. Was wir dann gemacht haben, war, wir haben einen Async-Wrapper drumherum gebaut, wir haben die Timeouts so angepasst, dass das irgendwie performancemäßig uns nicht alles zerhagelt. Ich glaube, aktuell ist es so, dass wir zweimal in der Sekunde nachgucken, okay, ist eine Karte da oder nicht, und das hat uns dann leistungsmäßig auch keine Probleme im späteren Verlauf gemacht. Ja, SD-Karten, ja. Genau, das ist dein Thema.
Ja, genau, SD-Karten habe ich sehr lange mit rumgeschlagen. Genau, SD-Karten kennt jeder, genauer gesagt Micro-SD-Karten, aber es ist ja nur ein mechanischer Faktor. Wir wollen natürlich möglichst alle unterstützen, weil man weiß nie, wo die Leute irgendwie ihre SD-Karten herkriegen und es soll natürlich einfach funktionieren. SD-Karten sind in zwei Modi ansprechbar. Sie haben irgendwie den sogenannten SD-Bus-Modus. Der wird dann so in den normalen Lesegeräten, Laptops, Telefonen, was auch immer verwendet. Der kostet A, Geld, um für die Spec zu haben und auch Lizenzkosten eigentlich, wenn man sich um sowas kümmert. Und es gibt den SPI-Modus, der ist etwas langsamer, aber der ist sowohl besser dokumentiert, frei verfügbar und auch ohne weiteres mit so einem Raspberry Pi Pico zu machen. Und MicroPython hatte auch schon direkt einen Treiber dafür, für SD-Karten im SPI-Modus anzusprechen, mit dann auch direkt hinten dran dem Dateisystemtreiber. Also gefreut, muss man endlich mal nicht selber machen, einfach den vorgefertigten Treiber aktivieren und los geht's. Nein, weil dieser Treiber war langsam, also so langsam, dass die Datenrate nicht gereicht hat, um MP3s abzuspielen. Also wir waren da im einstelligen Kilobyte pro Sekunde Bereich bei unseren Tests mit diesem vorgefertigten Treiber. Also, was macht man natürlich? Man schreibt noch einen Treiber selber. Auch hier wieder den Pio rangezogen, wie gesagt, dieses programmierbare I/O-Modul vom Raspberry Pi, dem kann man auch wunderbar den Dialekt von SPI, den so eine SD-Karte spricht, beibringen, damit man da dann quasi oben drüber mit DMA nur noch in ganzen Worten oder Blöcken reden muss. Wir unterstützen jetzt alle SD-Karten bis SDXC, also bis 2 Terabyte. Die SDUC-Karten unterstützen den SPI-Modus nicht mehr. Da geht es dann nicht mehr. Und das FAT-Dateisystem, was wir benutzen, kann aber nicht mehr als 2 Terabyte, also ja, 2 Terabyte sollte aber auch genug Kinderlieder sein, um wirklich jeden endgültig in den Wahnsinn zu treiben, also braucht man da auch nicht mehr Speicher. Der Weg dahin war relativ steinig, weil wir haben dann halt mal so, was man alles so in den Schubladen an SD-Karten rumliegen hatte, mal zusammengesammelt und mal alle ausprobiert und dabei festgestellt, naja, die halten sich alle unterschiedlich genau an den Standard. Manche brauchen einfach länger als im Standard vorgesehen zur Initialisierung. Manche schreiben immer eine Null ins Prüfsummenfeld, wenn man was von ihnen liest. Und Marke und No-Name ist da auch nicht wirklich ein Indikator. Manchmal waren es auch die Markenkarten, die sich komisch verhalten haben und nicht die chinesischen Off-Brand-Karten. Also großes Durcheinander, aber am Ende haben wir es dann hingekriegt, dass zumindest alle Karten, die uns über den Schreibtisch gelaufen sind, tatsächlich funktionieren. Wir hatten noch auch nette Sidequests dann tatsächlich in der, sagen wir mal, mehr Digital-Elektronik-Ecke der Geschichte, nämlich beim Versuch, dann die Datenrate der SD-Karten auf das erlaubte Maximum hochzutreiben, haben wir relativ schnell Probleme festgestellt. Da sind wir dann auf sehr, sehr tief im System liegende und sehr schlecht dokumentierte Features des Raspberry Pi gestoßen, dass es dann nämlich eine implizite Synchronisation der Input-Pins gibt, die verhindert, dass man jetzt, wenn man irgendwelche asynchronen Protokolle spricht, da sogenannte Metastabilitäten verursacht. Und diese Synchronizer-Chains kann man ausschalten, wenn man weiß, dass das Protokoll, was man da spricht, synchron ist, was bei uns der Fall ist. Aber man muss erstmal wissen, dass man das Ding ausschalten muss. Nachdem man das dann, diese Fußnote im Handbuch endlich gefunden hatte, nach langem Fluchen, haben wir es dann tatsächlich hingekriegt und die SD-Karten laufen auch mit der maximalen Rate von 25 MHz. Genau, das war jetzt relativ kurz, wer sich da mehr dafür interessiert, kann später noch fragen. Wir haben, willst du dazu was sagen? Ich glaube, die Folge ist
gekommen. Thema Firmware-Update. Wer so ein Raspberry Pi Pico schon mal in der Hand hatte, der weiß, dass man Applikationen nicht nur mit, oder der weiß vielleicht, dass man Applikationen nicht nur mit diesem, ich stecke den Pico an und es ploppt ein USB-Stick-Mechanismus flashen kann, sondern es gibt auch ein dediziertes Tool, das Pico-Tool, mit dem man das Ganze von der Kommandozeile aus tun kann. Das ist auch der Weg, den wir verwenden, um Firmware-Updates auszurollen. Teil dieses Firmware-Images ist ein kleines LittleFS. Das bringt das MicroPython mit und das benutzen wir dazu, um Einstellungen abzuspeichern. Das Blöde ist, es hängt so ein bisschen davon ab, wie man mit dem Gerät arbeiten möchte, ob man jetzt diese Einstellungen, die man gemacht hat, also sowas wie ein Wi-Fi Credentials beispielsweise, ob man die mit überschreiben will, also ob man das gesamte Image drauf neu drauf flashen möchte oder ob man die Einstellungen beibehalten möchte. Das ist das, was ihr vielleicht dann im Betrieb, im Haushalt eher tun wollt. Wir haben uns, damit das sauber funktioniert, dafür entschieden, diesen MicroPython-Code oder den Python-Code, den wir dort ausführen, nicht mehr in einem LittleFS abzulegen, was der Default bei MicroPython ist, sondern wir haben uns dafür entschieden, den Code vorzukompilieren, in einen sogenannten Frozen State gebracht. Und damit wird der der eingefrorene Python-Code wird dann Teil des Binaries und nicht mehr Teil des LittleFS. Und damit können wir das Binary explizit singulär austauschen, während das LittleFS mit allen Einstellungen und Metadaten erhalten bleibt.
Was man dadurch leider verliert, ist die Fähigkeit, halt mit dem MicroPython Remote Editor direkt mit dem Python rumzuspielen. Also es erhöht etwas die Einstiegshürden, am Python-Code zu arbeiten, aber es war leider aus technischen Gründen an der Stelle unvermeidbar. So, ich glaube, wir hatten irgendwie zwei Folien geswappt. Egal. Irgendwie ist hier die Reihenfolge ein bisschen durcheinander gekommen. Genau, beim SD-Karten-Thema gab es noch dazu zu sagen, wir wollen natürlich möglichst viel mit DMA machen, damit die CPU nicht die ganze Zeit damit beschäftigt ist, weil wir müssen ja auch noch MP3s dekodieren und LEDs blinken lassen und. In der Theorie ganz einfach, in der Praxis auch da wieder komplizierter, als man im ersten Moment denkt, weil das Protokoll, was die SD-Karten sprechen, ist irgendwie ziemlich, sagen wir mal, DMA-feindlich angelegt, weil man kann nicht einfach von der SD-Karte lesen, sondern man muss sie immer wieder fragen, bist du bereit? Und erst wenn sie ja sagt, dann kommen danach die Daten. Kann man natürlich drumherum programmieren, führt leider natürlich auch wieder dazu, dass man relativ kniffligen Low-Level-Code schreiben muss, der jetzt gar nicht mehr so einsteigerfreundlich ist, aber auch da gilt hoffentlich, wenn wir es jetzt einmal gemacht haben, muss man es danach nur noch benutzen und nicht mehr anfassen. Genau, das war jetzt alles sehr viel, was wir auf dieser CPU 0 gemacht haben. Wir haben aber noch eine ganze zweite CPU. Darauf wird, im Endeffekt das Echtzeit-Audio-Processing gemacht. Dafür ist die andere CPU da, die macht MP3-Decoding und dann Audio-Ausgabe an den Verstärker. Und das war es eigentlich auch schon. Aber damit ist er auch schon ganz gut beschäftigt. Wir haben uns am Anfang gedacht, so ein Raspberry Pi Pico ist ja schnell genug. Und es gibt ja auch MP3-Decoder für so kleine Systeme. Insbesondere gibt es auch MP3-Decoder für Systeme, die keine Fließkomma-Einheit haben, also die keine Float- und Double-Datentypen können oder nicht schnell, sondern nur Integer. Ist auch alles soweit richtig. Was wir nicht bedacht hatten, war, dass wir hier einen sogenannten Thumb-Only ARM-M-Kern haben, dem bestimmte Instruktionen aus dem Befehlssatz fehlen, nämlich insbesondere die sogenannte weite oder breite Multiplikation, also dass man, wenn man zwei Zahlen multipliziert, die 32-Bit-Werte ausfüllen, dass man dann das komplette Ergebnis haben will. Weil wenn man 32-Bit mal 32-Bit multipliziert, kann das komplette Ergebnis, wenn man den Zahlenraum voll ausnutzt, kann 64-Bit breit sein. Das ist eine kritische Operation, wenn man hier versucht, mit Festkomma-Mathematik halt so Sachen wie MP3s zu dekodieren. Konsequenz war, es hat erstmal nicht funktioniert. Dankenswerterweise kam dann eine Raspberry Pi Foundation um die Ecke und hat gesagt, Leute, ihr übertaktet eh schon die ganze Zeit eure RP2040, wir haben das jetzt mal validiert und mit der neuen SDK-Version dürft ihr offiziell jetzt 200 MHz benutzen. Und das war dann der fehlende Boost, der uns irgendwie noch gefehlt hat, weil nach diesem Update und mit den 200 MHz funktioniert es und haben wir uns gefreut und Genau. Es gab dann noch eine weitere kleine Unwägbarkeit, nämlich wir haben dann irgendwie uns gefreut und dann haben wir angefangen, jetzt läuft das MP3-Decoding auf Prozessor 1, also tun wir jetzt auf Prozessor 2 auf Prozessor 0 weitermachen und haben gemerkt, sobald wir auf Prozessor 0 wieder was machen, hat unser MP3-Decoder auf Prozessor 1 plötzlich doch wieder Aussetzer. Wie kann das denn jetzt sein? Genaueres Hinschauen und Studieren von Datenblättern hat dann zutage gefördert, ein Prozessor braucht ja, damit er irgendwie was tun kann, braucht er ja die Befehle. Und die Befehle liegen im Fall von so einem Mikrocontroller im Flash oder im Fall vom Raspberry Pi 2040 in dem Fall in einem externen Flash, der über einen sogenannten XIP, also Execute-in-Place-Block, angebunden ist. Von denen gibt es aber beim RP2040, weil man da wohl etwas gespart hat, nur einen, der auch nur einen sogenannten Port hat. Das heißt jetzt also, diese beiden Prozessoren können nicht gleichzeitig Befehle lesen aus dem Flash. Wenn der eine liest, muss der andere warten. Wenn der andere liest, muss der eine warten. Womit die ganze Geschwindigkeit durch Doppelkern natürlich irgendwie wieder zunichte gemacht wird. Lösung hier war, naja, wir haben einfach gesagt, na gut, dann wird der MP3-Decoder, der ist ein relativ abgeschlossenes Modul, der wird halt in den RAM kopiert beim Starten und dann aus dem RAM ausgeführt, dann gibt es da keinen Konflikt mehr. Das hat auch wunderbar funktioniert, nur dass von unseren knappen 264 Kilobyte Arbeitsspeicher, die wir haben, jetzt nochmal irgendwie weniger verfügbar war. Aber es hat trotzdem noch gereicht. Genau, das Ganze hat auch eine Web-UI, die Zeit wird langsam etwas knapp, deswegen mal etwas schneller jetzt. Wir wollten eine Web-UI haben natürlich, wir wollen, dass sich das Ganze natürlich, das muss natürlich unter MicroPython laufen, ne, offensichtlich. Es sollte sich in das Async einfügen, was wir als Framework für Scheduling benutzen. Es soll sehr leichtgewichtig sein, weil wir weder viel Arbeitsspeicher noch viel Datenspeicher haben. Wir wollen eine API, also eine REST API bereitstellen, und das Ganze soll von der Performance her auch so passen, dass es immer noch benutzbar ist, wenn die Boxkarte mit Musikabspielen beschäftigt ist. Was braucht man grundsätzlich? Naja, wir wollen Dateien hochladen und löschen können. Wir wollen die Playlisten und die mit den Playlisten verbundenen NFC-Karten verwalten können. Wir haben ein paar Systemeinstellungen, die man verwalten kann. Gemacht haben wir das Ganze dann mit MicroDot. Das ist ein schönes Framework für Python und MicroPython, was quasi, es ist ein bisschen Flask-like von der Benutzung, aber halt ultra reduziert und ultra klein für halt so kleine Systeme. Und es kann direkt MicroPython Async, hat also genau unsere Anforderungen erfüllt. Das war auch tatsächlich eine von den Sachen, die tatsächlich, da gibt es auch jetzt nichts mehr weiter zu sagen. Wir haben es genommen, es hat genau das getan, was es tun sollte, und wir waren happy. So ein Web-Interface braucht dann auch noch eine Web-Komponente. Da jetzt dann irgendwie weniger schön, weil wir sind Embedded-Entwickler, keine Frontend-Entwickler. Dementsprechend sieht auch das HTML aus, was wir produzieren, nämlich fürchterlich. Außerdem haben wir natürlich nur eine begrenzte Speichergröße zur Verfügung, und wir wollen ja auch, dass das Gerät ohne Internetverbindung funktioniert. Also kann man jetzt auch nicht irgendwie dann, wenn die Webseite geladen wird, irgendwelche JavaScript-Frameworks aus dem Internet nachladen. Also haben wir uns hingesetzt und haben ein bisschen CSS, JavaScript, HTML geschrieben. Es sieht nicht schön aus, aber es ist quasi so das Minimum Viable Web Interface, und schöner machen kann man es dann später immer noch. Genau. Wo sind wir dann jetzt? Hallo? Okay, irgendwie geht gerade die nächste Folie nicht mehr, aber da waren auch nur.
Das kriegen wir hin.
Das ist das PDF-PC abgestürzt. Super.
Das ist unter Kontrolle.
Genau, auf der Folie wären aber jetzt auch nur Bilder gewesen von, wie so eine Box dann in einer schönen Holzbox aussieht, in der kindgerechten Ausführung.
Ja. Muss jetzt wohl neu rendern.
Jetzt.
5 Minuten genau. Haben wir noch. Also.
5 Minuten haben wir noch. Die Zeit für Fragen wird dann etwas knapp, aber ihr könnt uns dann auch gerne im Hackcenter besuchen kommen. Wir haben, wenn wir zurückgehen.
Ja, Rendering.
Es rendert, okay. Gut, das war nochmal. Leckt das gerade oder was?
Nein,
genau. Jetzt. So. Genau. Hier sieht man jetzt 2 Beispiele, wie sowas dann tatsächlich, das sind jetzt auch quasi echte Boxen, die von echten Kindern auch schon quasi bespielt werden und auch ihren Dienst so ganz zuverlässig erledigen. Man kann das in eine schöne Holzkiste einbauen, man sieht oben die Tasten, vorne hinter der Blume versteckt sich dann irgendwie so ein LED-Blinkkreis, dass es ein bisschen blinkt, wenn es was tut, und oben das Grüne, darunter versteckt sich der NFC-Laser, oder man kann auch ein Gehäuse 3D drucken. Genau. Oder der Fantasie sind da keine Grenzen gesetzt. Das kann man dann immer, wie man will, irgendwie basteln.
Ja, jetzt würde ich sagen, kürzen wir ab und zeigen einfach mal kurz, dass die Box auch tatsächlich Krach macht.
Kurz die Folien durch und dann die Demo. Genau, es gibt natürlich noch weitere Ideen, wie man das noch weiter verbessern kann. Wenn euch das Ganze interessiert und ihr vielleicht auch so eine Box bauen wollt, sprecht uns im Hackcenter an. Wir sitzen da unten, wo es die leuchtenden Katzenohren gibt. Oder wenn ihr mitentwickeln wollt, auch gerne. Hier ist irgendwie einmal ein Link zum GitHub-Repo, wo das ganze Projekt in Hard- und Software sich versteckt. Und einmal hier für Printables, für das 3D-Modell von dem Ding. Hoffentlich kommt da im Laufe der GPN auch noch ein 3D-Modell von dem anderen, von der geschlossenen Box, die da gerade zu sehen war, noch dazu. Und ja, wenn ihr irgendwie Interesse habt, sowas aufzubauen, kommt im Hackcenter vorbei. Wir haben von den Basisplatinen haben wir einen ganzen Stapel da und geben die raus. Ja. Und dann hätten wir noch eine ganz kurze Demo.
Ja, kurze Demo, dass das tatsächlich auch funktioniert und nicht nur lustig blinkt.
Ich meine, jetzt ist noch an, oder?
Das Gerät ist auch an, es blinkt. Ja. Und
wir haben mal ein paar Karten vorbereitet. Man kann natürlich so Dinge wie irgendwie, man kann jetzt zum Beispiel Tierfiguren machen oder Tierbilder auf die Karten drucken und dann kann man irgendwie Tiergeräusche. Das ist dann eher so für die kleineren Kinder zum Beispiel ganz nett geeignet, so als Hörerlebnis, dass sie Bild und Ton irgendwie dann verbinden lernen. Da kann man.
Manchmal, welcher ist denn der Lauter-Button bei dir?
Rot.
Rot ist lauter.
Rot ist lauter.
Sehr gut. Rot ist gefährlich. Jawohl. Ausgezeichnet. Also, für Tiergeräusche eignet sich's natürlich. Man kann die Playlisten frei zusammen konfigurieren, wie man da gerne Bock drauf hat.
Ja.
Und natürlich ist es auch für Musik ganz wunderbar geeignet.
Ja, in diesem Sinne, war es das erstmal. Ich glaube, für Fragen reicht die Zeit jetzt leider nicht mehr, weil wir doch etwas zu lange gebraucht haben oder vielleicht noch eine ganz kurze Frage, weiß nicht. Ansonsten, ja, kommt wieder dem Hackcenter vorbei. Wir sitzen bei den leuchtenden Katzenohren und ja.
Ja, also erstmal dickes Danke. Eine Frage hätten wir maximal noch. Ich glaube, eine könnten wir unterbringen. Hat jemand eine Frage? Eine schnelle. Okay, eine schnelle Frage gibt es.
Ihr seid ja doch ein paar Mal an die Limitationen von dem Pico gekommen. Habt ihr irgendwann mal überlegt, irgendwie abzugraden? Entweder irgendwie, ich sag mal, ESP32 in der Mitte oder doch einen großen Raspberry Pi?
Also nicht direkt, also nicht in die Richtung. Was wir natürlich auf dem Schirm hatten und was immer so die Fallback-Lösung in der Hintertasche war, war der 2350, weil es gibt ja jetzt den nächsten Raspberry Pi Pico, also den Zweier mit dem 2350er. Der hätte doppelt so viel Speicher gehabt oder der hat doppelt so viel Speicher. Der hat eine Fließkomma-Einheit, also da könnte man noch deutlich einfacher MP3 dekodieren. Also das war schon immer so im Hinterkopf mit, okay, wenn es jetzt gar nicht klappt, gehen wir auf den 2350. Da sind wir immer noch in einem Rahmen der Parameter, was Kosten und Stromverbrauch und Baugröße angeht, aber haben halt einfach mal eben mehr als die doppelte Leistung. Und das ist auch immer noch geplant, dass das Projekt irgendwann idealerweise quasi beide unterstützen wird, dass es dann vielleicht manche Features sind dann halt nur auf Boxen verfügbar, wo man einen 2350 einbaut und nicht mit dem 2040.
Ja, und vielleicht ergänzend noch, so ein ESP kommt für uns allein schon deswegen nicht in Frage, weil dieses Ökosystem extrem fragmentiert ist. Es ist für den unbedarften Heimbastler sehr, sehr schwierig, genau das richtige ESP-Modul zu finden. Und von diesen Raspberry Pi Picos gibt es halt genau zwei. Da steht genau drauf, was drin ist. Und das ist halt super transparent und das war uns an der Stelle einfach wichtig.
Ja, dann nochmal danke, Stefan und Matthias oder Matthias und Stefan oder beide zusammen auf jeden Fall. Ihr habt einen ziemlich guten Talk gehalten, glaube ich. Und die Fragen kommen wahrscheinlich mit dem Rumspielen nochmal. Also wer euch besucht, der hat sicherlich noch die Möglichkeit, ordentlich sowohl zu spielen als auch noch Fragen zu stellen. Danke. Thank you.